Nun war ich ja wahrscheinlich nicht sehr unartig, aber doch trotzig, nichtsnutzig, traurig, böse, und es hätte sich daraus wahrscheinlich immer etwas Hübsches zusammenstellen lassen. Das wusste ich und nahm also die Drohung der Köchin nicht leicht. Doch glaubte ich zunächst, dass der Weg in die Schule ungeheuer lang sei, dass da noch viel geschehen könne. Aus solchem scheinbaren Kinderleichtsinn entwickelt sich allmählich, da ja eben die Wege nicht ungeheuer lang sind, jene Ängstlichkeit und totenaugenhafte Ernsthaftigkeit. Auch war ich wenigstens noch auf dem Altstädtering sehr im Zweifel, ob die Köchin, die zwar Respektsperson, aber doch nur eine häusliche war, mit der Weltrespektsperson des Lehrers überhaupt zu sprechen wagen würde. Vielleicht sagte ich auch etwas, dann antwortete die Köchin gewöhnlich kurz mit ihren schmalen, unbarmherzigen Lippen. Ich müsse es ja nicht glauben, aber sagen werde sie es. Etwa in der Gegend des Eingangs zur Fleischmarktgasse bekam die Furcht vor der Drohung das Übergewicht. Nun war ja die Schule schon an und für sich ein Schrecken, und jetzt wollte es mir die Köchin noch so erschweren? Ich fing zu bitten an, sie schüttelte den Kopf. Je mehr ich bat, desto wertvoller erschien mir das, um was ich bat, desto größer die Gefahr. Ich blieb stehen und bat um Verzeihung. Sie zog mich fort. Ich drohte ihr mit der Vergeltung durch die Eltern. Sie lachte. Hier war sie allmächtig. Ich hielt mich an den Geschäftsportalen, an den Ecksteinen fest. Ich wollte nicht weiter, ehe sie mir nicht verziehen hatte. Ich riss sie am Rock zurück. Leicht hatte sie es auch nicht. Aber sie schleppte mich weiter unter der Versicherung, auch dieses noch dem Lehrer zu erzählen. Es wurde spät. Es schlug 8 von der Jakobskirche. Man hörte die Schulglocken. Andere Kinder fingen zu laufen an. Vor dem Zu-spät-Kommen hatte ich immer die größte Angst. Jetzt mussten auch wir laufen und immerfort die Überlegung, sie wird es sagen, sie wird es nicht sagen. Nun, sie sagte es nicht. Niemals. Aber immer hatte sie die Möglichkeit und sogar eine scheinbar steigende Möglichkeit. Gestern habe ich es nicht gesagt, aber heute werde ich es ganz bestimmt sagen. Und die ließ sie niemals los.
Im Jahr von Kafkas Einschulung beträgt der Anteil der deutschsprachigen Minderheit in Prag etwas mehr als 13%. Die deutschsprachige Minorität umfasst sowohl deutsche Christen als auch deutschsprachige Juden. Diese Gruppe gehört vorwiegend dem Mittelstand an und verfügt gesellschaftlich und geschäftlich über Einfluss. Pangermanische Tendenzen aber stören und zerstören schließlich die zwischen deutschen Christen und deutschsprachigen Juden möglichen kulturellen Verbindungen. Diese Spaltung vollzieht sich vor dem Hintergrund eines sich bis zur Militanz steigernden tschechischen Nationalismus. Die Juden sehen sich dabei doppelter Diskriminierung ausgesetzt. Den Deutschen gelten sie als Juden, von den tschechischen Nationalisten werden sie als Deutsche ausgegrenzt. Tschechischen Nationalismus und großdeutsche Bestrebungen verbindet aber antijüdische Haltung bis hin zum offenen Judenhass. Die Juden Böhmens befinden sich bereits zu diesem Zeitpunkt zwischen allen Fronten.